Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. In wenigen Tagen ist wieder Klimagipfel, diesmal in Madrid. Zeit für große Worte.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
Europa ab 2050 klimaneutral. Das ist eine klare Ansage von der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Allein es fehlen die ebenso großen Taten in den EU-Mitgliedstaaten, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Und selbst wenn da oben weniger Treibhausgase landen, was ist mit dem Abfall hier unten auf dem Boden? Wir produzieren immer mehr Müll. Unsere Ressourcen werden aufgebraucht und die Ökosysteme verdreckt. Alleine Deutschland hat heute wieder Rekordabfallwerte vermeldet. Da kommt das, was Frankreich nun vorhat, geradezu revolutionär daher. Macrons Regierung will in die Kreislaufwirtschaft einsteigen, mit dem Ziel, alles weiter zu nutzen, möglichst wenig bis nichts wegzuwerfen. Suzanne Krause hat in Paris die Franzosen getroffen, die das schon selbst leben.
In einer ruhigen Seitenstraße im Pariser Zentrum, zu Füßen der Kathedrale Sacré-Cœur, residiert das Maison Zéro Déchet, das Nullabfallhaus. Seit 2017 verkaufen Alix Gessin und ihre Mitstreiter hier alles für eine Zukunft ohne Müll.
Ici vraiment la maison zéro déchet c'est un espace.
Bei uns findet sich eine breite Palette an No Waste Produkten unter einem Dach. Hier links ist die Abteilung Küche, gegenüber steht alles für das Bad und da hinten neben der Bücherecke mit Ratgebern gibt es Babybedarf wie Stoffwindeln.
Ici le côté enfant avec les couches, les lingettes, ce genre de choses, couches réutilisables.
In einer anderen Ecke liegen klassische Thermosflaschen. Hippe Edelstahl-Trinkhalme, Shampoo und Deo in fester Form, waschbare Damenbinden aus buntem Stoff. Und warum sind eigentlich die waschbaren Abschminktücher schon wieder alle, fragt Alix Gessin. Die letzte Packung trägt gerade eine hochschwangere Kundin zur Kasse.
Ich stelle ein Geburtstagspaket für meine Mutter zusammen, mit Dingen, die sie für einen abfalllosen Alltag braucht. Zahncreme in fester Form, die verwende ich auch selbst. Dazu eine Zahnbürste, zwar aus Plastik, aber mit austauschbarem Bürstenkopf. Und ich suche noch eine Kosmetiktasche aus recyceltem Material. Meine Mutter ist Lehrerin in der Provinz und hat kürzlich mit ihren Schülern ein Projekt zum Thema Lebensmittelverschwendung gemacht. In ihrem Kaff gibt es diese No-Waste-Produkte nicht. Da bietet ihr Geburtstag die Gelegenheit, sie mit solchen Produkten vertraut zu machen, die für mich alltäglich werden.
Im Raum hinter der Kasse sortiert ein Mitarbeiter Besteck. Vor ihm ein Regal mit Geschirrbergen. Alles hier sei zum Ausleihen, erklärt er, gratis. Jeder kann für Geburtstagspartys, Schulfeste oder sogar Konzerte mit mehreren hundert Teilnehmern alles ausborgen. Denn Teilen wird in der Zero-Waste-Bewegung großgeschrieben. Das gilt auch für nützliches Wissen. Wie repariere ich meine Elektrogeräte oder stelle selbst Waschmittel her? Für alles gibt es im Nullabfallhaus regelmäßig Einführungskurse und noch viel mehr, erklärt Mitstreiterin Alix Gessin.
Ah oui, il y a beaucoup de monde. En fait, c'est assez petit ici quand même, donc je crois que maximum c'est 40 places.
Der Saal ist meist rappelvoll. Es passen rund 40 Personen rein. Am meisten Andrang herrscht beim Vortrag zur Lobbyarbeit der Industrie, da stehen die Leute Schlange.
Vous pouvez s'inscrire la journée où ça sort, sinon il y a plus de place.
Vom Ex und Hop der Wegwerfgesellschaft haben immer mehr Menschen in Paris wie auch im Rest des Landes die Nase voll. Nicht nur, weil wilde Müllkippen vielerorts Felder und Wälder verschandeln. Als neues Leitmotiv gilt in Frankreich der Begriff Anti-Gaspillage, das bedeutet gegen Verschwendung. Ein nötiger Appell, blickt man auf die aktuellen EU-Statistiken. Demnach produziert jeder Franzose jährlich insgesamt rund 510 Kilo Müll. Damit liegen die Franzosen rund 30 Kilo über dem EU-Durchschnitt. Noch schlimmer sind allerdings die Deutschen, die rund 630 Kilo Müll pro Jahr produzieren und offenbar auf das nachträgliche Recycling hoffen. Die Franzosen wollen früher ansetzen, erklärt Laura Châtel vom Verein Zero Waste France.
Bei
uns meint die Bevölkerung, man müsse das Müllaufkommen per se reduzieren. Man könne nicht nur auf Recycling setzen. Dass sich dieser Gedanke bei uns schneller verbreitet hat als auf der anderen Rheinseite, liegt auch daran, dass viele Franzosen meinen, ihr Land sei dreckig, weil die Abfallverwaltung mangelhaft sei. Das treibt manche an, selbst aktiv zu werden und Abfall zu vermeiden.
Unterstützt werden Frankreichs Null-Müll-Aktivisten auch von Premierminister Édouard Philippe, der gerade neue Gesetze auf den Weg bringt.
Es geht nicht darum zu sagen, dass nun jeder so leben muss, sondern darum zu zeigen, es ist möglich. So kann unsere Regierung mit entsprechenden Erlassen ein solches Verhalten anspornen. Das aktuelle Gesetzesprojekt zur Kreislaufwirtschaft enthält diesbezüglich viele neue Maßnahmen.
Frankreichs Regierung plant zum Beispiel, ab 2021 alle Hersteller zu verpflichten, bei Elektrogeräten genau zu kennzeichnen, ob und wie sie repariert werden können. Dazu müssen die Hersteller Ersatzteile langfristig vorhalten. Gleichfalls sollen Reparaturen mit gebrauchten Elektroteilen erlaubt werden. Alles mit dem Ziel, die Geräte im Haushalt länger zu nutzen. Ähnliches gilt auch für Flaschen, Dosen und andere Behälter. Sie sollen nicht mehr im Müll landen, sondern durch ein modernes Pfandsystem im Wirtschaftskreislauf bleiben. Und was weggeworfen wird an Plastik, soll bis 2025 zu 100% recycelt werden und nicht wie bisher oft im Feuer oder im Ausland landen. Falls das gelingt, würde Frankreich sicher wieder weltweit in den Schlagzeilen landen, wie schon 2016.
French not only appreciate food, they're committed to not wasting it. In fact, it's the law. Since 2016, large grocery stores have been banned from throwing away unsold food that could be donated to charities.
Supermärkte dürfen seit 3 Jahren in Frankreich kein Essen mehr wegwerfen, das nicht verkauft wurde oder wo das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Dieses Verbot will die Regierung nun auf alle Produktbereiche ausdehnen. Von Elektrogeräten bis zu Textilien, kündigte Premier Édouard Philippe an.
Wir werden verbieten, unverkaufte Ware einfach wegzuwerfen. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Weltpremiere. Wir setzen nicht auf Zwang, sondern darauf, die Unternehmen bei ihrer Lagerverwaltung ihrer Produktion zu unterstützen, beim Recyceln ihrer Waren. Kurzum, wir wollen im Wirtschaftsbereich ein neues Kapitel aufschlagen, um Rohstoffe zu sparen und gleichfalls die unerträgliche Verschwendung zu unterbinden.
Bislang würden, so die Regierung in Paris, Land auf Land ab jährlich neue Produkte im Wert von 600 Millionen Euro mutwillig verschrottet. Ins öffentliche Bewusstsein kam das dank einer im Frühjahr ausgestrahlten TV-Reportage.
Finalement, isolé ici, au bout de l'entrepôt, nous découvrons la zone de destruction.
Die Bilder zeigen, wie in einer französischen Lagerhalle der US-Konzern Amazon neue Windeln, Bücher und Fernseher einfach vernichtet, weil es offenbar günstiger ist, Dinge wegzuwerfen, als sie zu lagern. Ein ähnlicher Fall sorgte auch in Deutschland im vergangenen Jahr für einen Skandal, als Amazon Retourware in großer Stückzahl vernichtete. Spürbare Konsequenzen zieht nun die Regierung in Paris. Kein Wunder, sagt Zero-Waste-Aktivistin Laura Châtel.
Als
die Reportage zu den Amazon-Praktiken im Fernsehen lief, steckte unser Land mitten in der Gilets-Jaunes-Krise, der Protestbewegung gegen den Kaufkraftverfall. Mancher Franzose ist heute zu arm, um sich gewisse Gebrauchsgüter zu leisten. Und da zeigt diese Reportage, wie gleichzeitig umfangreich Neuware zerstört wird. Das war sehr schockierend.
Eine Zukunft ohne Wegwerfmentalität wünschen sich auch viele Anwohner der Rue du Paradis. In der kleinen Straße nahe dem Pariser Ostbahnhof treffen sich junge Mittelstandsfamilien gern zum Picknick, bringen selbstgekochte Gerichte und eigenes Geschirr mit. Einige nähen sich Baguette-Taschen aus Stoffresten. Und nebenan haben Aktivistinnen der Zero-Waste-Bewegung einen Tisch aufgebaut. Darauf liegt ein dunkler gefüllter Müllsack, in den die Anwohner greifen sollen. Ein Mit-40er traut sich und macht mit bei dem lehrreichen Spiel.
Was haben wir da? Eine Verpackung für Kaffee.
Aus Aluminium.
Was können Sie tun, um diese Verpackung zu vermeiden, damit kein Alu mehr im Müll landet?
Keinen Kaffee mehr trinken. Ach Quatsch. Aber diese Portionsdöschen könnte man nicht mehr kaufen.
Ja, Sie können Ihren Kaffee auch lose kaufen und im mitgebrachten Stoffsäckchen nach Hause tragen.
Solche und ähnliche Tipps kriegen die Anwohner der Rue de Paradis seit Jahresbeginn zuhauf vermittelt. Seit das Bezirksrathaus Hand in Hand mit Vereinen und einem Zusammenschluss lokaler Geschäftsleute die Paradiesstraße zur abfalllosen Straße ausgerufen hat. Ein einjähriges Experiment in Frankreichs Hauptstadt, zu dem viele, die hier leben oder arbeiten, ihren Teil beitragen. Wie zum Beispiel Vittoria Romain, die ein kleines Speiselokal mit regionaler Bioware betreibt. Die Italienerin hat ein schlagkräftiges Argument, um ihre Klientel zur Abkehr von Einwegverpackungen zu ermuntern. Finanzielle Anreize.
Côté client.
Kunden, die ihr Mittagessen für das Büro in die eigene Lunchbox abfüllen lassen, erhalten 5% Rabatt.
Das Bewusstsein für einen besseren Umgang mit den Ressourcen soll auch schon bei den ganz Kleinen geweckt werden. Deshalb haben die Kinder in der lokalen Vorschule ein Experiment gemacht. Regelmäßig sollten sie ihre Essensreste abwägen, um zu verstehen, was Verschwendung konkret bedeutet. Das führte zu einem Umdenken. Nun gibt es in der Kantine keine Einheitsportionen mehr, sondern jedes Kind erhält so viel, wie es wirklich essen kann. Andere Mosaiksteine steuert die Pariser Stadtverwaltung bei. In der Rue de Paradis gibt es nun kostenlose Mini-Komposter für den Biomüll, mehr Recyclingtonnen, Gratiskurse zur Mülltrennung oder zur Eigenproduktion von Kosmetika. Als oberster Müllmann in der Stadtverwaltung fungiert Paul Simondon. Er ist zuständig für die Pariser Abfallpolitik und betrachtet das Motto Zero Déchet, Null Abfall, realistisch.
Das bedeutet nicht, dass es mal gar keinen Müll mehr geben wird. Bei unserer Zielvorgabe Null Abfall geht es um Strategien, um das Müllaufkommen von vornherein zu reduzieren, Abfall wieder zu verwerten, zu recyceln.
Laut der Halbzeitbilanz des Zero-Déchet-Projekts fielen in der Rue de Paradis im Vergleich zum Vorjahr bisher rund 20% weniger Abfall an. Immerhin.
Le projet Roubaix Zéro Déchet met en lien les différents acteurs du territoire.
Auf Kreislaufwirtschaft setzt auch die nordfranzösische Stadt Roubaix und bewirbt dies mit einem Filmchen im Internet. Mit Erfolg. In Roubaix machen 500 Familien mit bei der Zero-Déchet-Bewegung. Sie konnten ihren Abfall um rund die Hälfte reduzieren. André Nejat zum Beispiel kauft nur noch lose Ware und zieht ihr Gemüse in einem bei der Gemeinde gepachteten Gärtchen. Auf ihrem Balkon steht eine Kompostkiste, die die Stadtverwaltung kostenlos abgibt. Bei Gratiskursen im Rathaus hat die Rentnerin gelernt, Waschmittel und Haushaltsreiniger selbst herzustellen. Der Umweltschutz sei nur ein Aspekt, sagt André Nejat in einer Videoreportage auf der Website der französischen Regierung.
Für meinen Mann und mich gebe ich im Monat beim Einkauf nur noch 200 Euro aus. Ich kaufe alles lose, nur so viel, wie wir brauchen. Jetzt bleibt am Monatsende Geld für Miete und die Rechnung. Ich lebe besser, ohne mich einzuschränken.
Seit über 5 Jahren setzt das Rathaus in Roubaix auf die Null-Abfall-Politik. Anfangs, um die Stadt sauberer zu machen, mittlerweile, weil das Thema Kreislaufwirtschaft voll im Zeitgeist liegt. Und in Roubaix, der verarmten, einst reichen Textilstadt Frankreichs, zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg beiträgt, erklärt Alexandre Garcin, im Rathaus Experte für nachhaltige Entwicklung.
peu à peu, en fait, on a sur la ville des villes des entreprises qui sont
nach und nach haben sich hier junge Unternehmen angesiedelt. Aktuell sind es 30 Betriebe im Sektor Kreislaufwirtschaft. Weitere 30 Projekte sind im Aufbau.
Qui sont en cours de construction.
Mais peut-être quelqu'un de la rue de Paradis non plus pour l'expérimentation et autres.
C'est qui de Es bewegt sich etwas in Frankreich. In der Pariser Vorzeigestraße Rue du Paradis erhalten die Eltern inzwischen Nachhilfe von ihren Kindern, erzählt dieser junge Familienvater beim Zéro Déchet Straßenfest.
Ich bin kürzlich von meinen Kindern ausgeschimpft worden, weil ich eine plastikummantelte Feldflasche nutze. Auch wenn ich ihnen vorgebetet habe, dass ich die Flasche dauernd verwende, das Plastik ließen meine Kinder nicht durchgehen.
Umdenken bei einigen Eltern, was Müllvermeidung betrifft. Auch die Regierung will demnächst ein Kreislaufwirtschaftsgesetz verabschieden als ein Baustein, um das Leben der Franzosen nachhaltiger zu gestalten. Aber wie sieht das Gesamtbild aus nach 2 Jahren Präsidentschaft von Emmanuel Macron? Das wollen wir jetzt unseren Korrespondenten in Paris fragen, Jürgen König. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Zanto.
Herr König, wie wichtig waren denn bei seiner Wahl von Macron die Umwelt- und Klimathemen vor 2 Jahren?
Also für den Kandidaten Macron war es nach eigener Aussage ein zentrales Thema, eine Antwort auf die ökologischen Herausforderungen zu finden. In seinem Wahlkampfbuch mit dem schönen Titel Revolution, da benannte er ganz konkret die sozialen Folgen des Klimawandels. Er schrieb über Plastikvermüllung der Meere. Der ökonomische und der ökologische Imperativ seien kein Gegensatz, hieß es. Ein umweltfreundliches Steuersystem wurde angekündigt. Die Ökologie, so schrieb er, solle zu einem Herzstück der französischen Politik werden. Soweit Macron damals. Also ich meine, mehr an angekündigter Wichtigkeit geht eigentlich nicht.
Dann schauen wir doch mal auf seine Taten. Sie haben das umweltfreundliche Steuersystem erwähnt. Das wollte Macron vor einem Jahr umsetzen. Benzin und Diesel sollten teurer werden, etwa so hoch wie in Deutschland. Das löste dann aber die Gelbwesten-Proteste aus und somit wurde diese Maßnahme gestrichen. Also insgesamt ein Scheitern bei diesem Steuerthema?
Naja, nicht ganz. Es stimmt, die Ökosteuer auf Benzin und Diesel wurde nicht eingeführt, aber es gibt seit dem Sommer eine Ökoabgabe für Flugtickets. Je nach Sitzklasse und Entfernung sind das zwischen 1,50 Euro und 18,50 Euro pro Ticket für alle Flüge von französischen Flughäfen. Ja, auf diese Weise sollen jährlich 182 Millionen Euro zusammenkommen und davon sollen rund 75% in den Schienenverkehr gesteckt werden. Und es sollen bestehende Steuervergünstigungen auf Diesel für Lastwagen von Spediteuren zurückgefahren werden. Davon verspricht man sich jährlich 140 Millionen Euro. Also von einem, wie sagten Sie, Scheitern würde ich insofern nicht sprechen. Es werden schon Anstrengungen unternommen. Das Problem ist, dass die Steuerbelastungen in Frankreich grundsätzlich zu den höchsten in Europa gehören. Jede weitere Steuer, zum Beispiel eben, wie wir es bei der Ökosteuer gesehen haben, ruft größten Widerstand hervor.
Sie haben die großen Ziele aus dem Wahlkampfprogramm genannt von Macron. Er hat auch gesagt, dass die EU-Staaten bis 2050 CO2-klimaneutral werden sollen. Was hat er dann wirklich aber dafür getan, um CO2 in einem großen Maßstab bisher zu verringern in Frankreich? Wir haben von den Maßnahmen gehört, das klingt für mich eher nach dem kleinen Baukasten.
Ja, es wurde auch der kleine Baukasten. Man muss grundsätzlich sagen, das gesamte Thema Ökologie, also Energiewende, Klimaschutz, Mobilität, das kam allen Ankündigungen zum Trotz bei Präsident Macron dann doch entschieden zu kurz. Er konzentrierte sich vor allem auf Sozialreformen und auf außenpolitische Themen. Er hat dann bei den Europawahlen gemerkt, also gesehen, wie gut die französischen Grünen abgeschnitten haben, hat dann seinen Fehler erkannt und das Themenfeld Ökologie nicht hinreichend besetzt zu haben und hat den Kurs dann geändert, hat dabei aber das Thema weitgehend seinem Premierminister Edouard Philippe überlassen. Das hat wiederum mit diesem neuen Selbstverständnis von Macron zu tun. Auch infolge der Gelbwesten-Proteste will er jetzt nicht mehr Jupiter gleich, so also wie ein Sonnenkönig in alles hineinregieren. Also steht Edouard Philippe jetzt im Mittelpunkt. Und der hat im Sommer nochmal bekräftigt, was auch Macron schon gesagt hatte, nämlich Autos mit Verbrennungsmotor werden ab 2040 nicht mehr zugelassen. Kohleausstieg bis 2022, auch das hatte Macron schon angekündigt. Neu hinzu kommen jetzt mehr Fördergelder für erneuerbare Energien, Steueranreize für private Haushalte, um also Wohnungen und Häuser besser zu isolieren. Also man will jetzt diese Themen wirklich angehen.
Ja, noch liegt Frankreich ja etwas zurück. Nur 21% des Stroms kommt aus erneuerbaren Energien. In Deutschland sind es fast doppelt so viel. Ein großer Schritt für Frankreich wäre dann sicherlich, wenn der Kohleausstieg wirklich klappt 2022. dann wäre vielleicht auch der Ex-Umweltminister Nicolas Hulot zufrieden, der ja hingeworfen hat vor einem Jahr, weil er und Macron, so Zitat, auf unterschiedlichen Planeten lebten. War Macron bisher ein Bremser?
Naja, das ist eine komplexe Sache. Man muss sehen, weil Sie den Nicolas Hulot erwähnt haben, mit ihm hatte Macron den prominentesten Umweltschützer Frankreichs zum Minister gemacht, was ein absoluter Coup war seinerzeit, aber es wurde zum Problem. Denn Hulot war als Politiker, das muss man auch sehen, völlig unerfahren. Er hatte sein Ministerium überhaupt nicht im Griff, konnte sich mit seinen Themen innerhalb der Regierung nie durchsetzen. In dieser Glyphosat-Frage zum Beispiel musste er im Streit mit dem Landwirtschaftsminister Travers eine Niederlage einstecken. Er musste auch hinnehmen, dass die Regierung ihr Ziel verschob, den Atomanteil an der Stromproduktion von 75% auf 50% zu senken, wobei die Regierung damals argumentierte, nur so sei der Kohleausstieg bis 2022 möglich. Man müsse auch den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich vorantreiben. Das waren so Macron-Argumente, die er immer sehr lautstark vorgetragen hat. Kritiker haben ihm immer vorgehalten, hier habe sich die Regierung wieder mal, wie es hieß, dem Druck des französischen Energieriesen EDF gebeugt. Das sehe ich auch ganz ähnlich, wenn wiederum auch die Argumente der Regierung nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Die Gegenkräfte der Industrie aber waren enorm und sind enorm.
Wie schätzen Sie das ein? Hat er sich jetzt durch die Maßnahmen, die der Premier verabschiedet hat, Sie haben sie genannt, den Grünen erwehrt? Also 13% hatten die ja bei der EU-Wahl jetzt Anfang des Jahres. Ist es so, dass die weiterhin Zulauf haben oder kann eben die Bewegung République en Marche von Macron sich dieses Umweltthema jetzt nehmen und die Grünen haben weniger Zulauf?
Also die Grünen sind inhaltlich natürlich mit diesem Thema Ökologie die allerbeste Adresse für diejenigen, denen Klima und Umwelt wichtig sind. Als politische Kraft, also in der Parteienlandschaft Frankreichs, sind die Grünen bisher eher immer nur eine Randerscheinung gewesen. Sie haben wenig prominentes politisches Personal. Erschwerend kommt hinzu, dass jetzt nicht nur République en Marche, sondern alle anderen Parteien ebenso auf Klimathemen setzen. Die Sozialisten zum Beispiel, sie treiben den, ja man muss sagen, Wiederaufbau ihrer Partei voran, indem sie gerade auf dieses Thema setzen. Sie versuchen, all für diejenigen so eine Art Heimat zu werden, für die Klima und Umwelt wichtig sind. Und Emmanuel Macron wird das natürlich mit La République en Marche genauso versuchen. Aber auch die Republikaner, die Konservativen versuchen das selbst. Das Rassemblement National von Marine Le Pen setzt auch inzwischen auf Klimathemen oder weist sie zumindest nicht mehr ganz so strikt von sich, wie sie das früher gemacht haben. Also für die Grünen ist es schon schwer oder vermutlich wird es schwer sein, in diesem Feld wirklich sich so gewisse Alleinstellungsmerkmale zu bereiten. Und wie gesagt, Macron wird das Seine dazu tun, dieses Thema für sich jetzt nun endgültig und für seine Partei zu reklamieren.
Sagt Jürgen König, unser Korrespondent in Paris. Vielen Dank.
Gern.
Ich bin André Zanto und im Weltzeit-Podcast schauen wir hier demnächst nach Chile, wo ja eigentlich der Klimagipfel stattfinden sollte, aber das Land erlebt sehr, sehr schwere Proteste. Wie es da weitergeht, hören Sie demnächst hier bei uns.